Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Herzlich willkommen zum Pfostenbruch. Endlich mal wieder nach einem Sieg unserer Borussia. 3:2 gegen den FC Augsburg. Am Ende in den letzten Sekunden noch etwas spannender als eigentlich notwendig. Borussia bestätigt damit eigentlich einen guten Trend, den Aufwärtstrend der letzten Spiele. Und ja, ich denke, wir sind fürs erste Mal soweit ganz zufrieden. Auch wenn, wie Stevie Leiner es hinterher jetzt auch gesagt hat, wir sind noch nicht aus dem Abstiegskampf raus. Diese Woche wieder nur Boris hier, Kevin nach wie vor im Urlaub und ja, Boris, wie hast du das Spiel gesehen? Grüß dich erstmal.
Ja, hi. Also um ehrlich zu sein, können wir ja schon mal glücklich sein, dass wir auf jeden Fall dafür gesorgt haben, dass Kevin einen relativ entspannten Urlaub haben kann für seine Verhältnisse. Auf jeden Fall unbesiegt aktuell. es war ein Spiel, ich muss zugeben, das war so ein typisches Wechselbad der Gefühle, die diese Mannschaft so perfekt ausdrückt. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich im Nachgang nach dieser Saison irgendwie kaum ein Spiel, was besser diese Mannschaft charakterisieren kann als wirklich als dieses Spiel. Ne? Also weil da war wirklich genau das drin, was also auf der einen Seite drei Tore, die wunderschön herausgespielt waren. Eins schöner als das andere, sozusagen auch von den Kombinationen her. Und dann aber dazu ein dilettantischstes Defensivverhalten und ein Offenbarungseid, wenn es um Standards geht. Also ich glaube halt einfach, es ist komprimiert Borussia 2022 und 21 bisher.
Ja, wenn die kämpferische Leistung so weitergeht, dann soll uns das ja weitestgehend recht sein, wenn man dann noch die defensiven Schwächen, die man hat, die ja auch offensichtlich sind, noch abgestellt werden können, umso besser. Vielleicht können wir direkt mal auf die Aufstellung gehen und dann so ein bisschen ins Spiel rein. Die Aufstellung ja erstmal eigentlich gar nichts Überraschendes. Nach dem Spiel in Bielefeld, das ja soweit ganz gut lief, kann man dann schon mal dieselben Elf auch wieder ins Rennen schicken, oder?
Ja, also vollkommen, ne? Also Kramer noch immer nicht hundertprozentig fit. Alles andere hat sich dann ja von alleine sozusagen erstmal wieder aufgestellt und man muss ganz klar sagen, also jedes Mal, wenn man diese erste Elf sieht, würde man immer sagen, diese Mannschaft spielt niemals gerade gegen den Abstieg, sondern das ist mindestens eine Mannschaft, die im oberen Drittel einfach mit unterwegs sein kann von den Namen her und von der Qualität. Also an der Stelle muss ich auch sagen, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass Adi Hütter da jetzt versucht, einfach ein bisschen Konstanz und Ruhe in die Aufstellung auch reinzubringen. Ist auch, glaube ich, mal ganz gut, dass so Leute wie Luca Netz und auch Joe Skelly jetzt auch mal wieder ein bisschen Druck wegbekommen, der schon auf ihnen ja auch ein bisschen gelastet hat, glaube ich, einige Wochen jetzt zu Beginn der Rückrunde.
Ja, genau, Rami Benzibaini und Stevie Leiner zurück. Ich meine, wenn man sich die Leistung von Rami Benzibaini jetzt auch anschaut, dann natürlich auch total zu Recht. Jetzt nicht nur das Tor, das er machte, er ist halt immer wieder auch gefährlich vorne. Für mich war er damit auch in dem Spiel jetzt einer der Besseren. Wobei, man muss natürlich auch dann immer wieder sagen, so hundertprozentig hat man ja manchmal das Gefühl, stimmt dieses Setup mit den drei Innenverteidigern und den zwei Außenverteidigern, die teilweise sehr, sehr hochstehen, manchmal auch nicht. Da tun sich schon viele Räume auf dahinter, was die Augsburger dann auch genutzt haben. Nichtsdestotrotz würde ich dann schon Rami Benzibaini und Stevie Leiner doch als einfach positiv bewerten, jetzt auch in dem Spiel wieder. Gehen da auch kämpferisch voran und waren für mich mit die Besten. Und wir müssen natürlich mal wieder über Alassane Plea reden. Ich meine, keine Ahnung, was Adi Hütter mit dem gemacht hat, aber das war ja die beste Leistung seit Bielefeld. Und Bielefeld war schon ganz gut. Also Alassane Plea, die Wiedergeburt des Februars. Ich glaube, wer darauf gewettet hätte vor zwei Wochen, wäre jetzt ein reicher Mann. Wie hast du es gesehen? Ich meine, der gewinnt zwei Kämpfe im eigenen 16er. Der rennt, arbeitet, kämpft für die Mannschaft. Das macht richtig Spaß, dem wieder zuzuschauen.
Ja, also Lasso ist halt leider, ich weiß noch, als es mal dieses ominöse, Clubhouse gab, letztes Jahr haben wir zu auch zu Borussia viel geredet und damals habe ich sofort in einer der ersten Runden damals gesagt, Lasso Plea ist für mich immer so eine Sache, da denke ich immer, der hat, es gibt ihn und es gibt seinen Zwillingsbruder und die eine Hälfte des Jahres spielt der wahre Lasso Plea bei uns bei Borussia und die andere Hälfte ist dieser Lasso Plea irgendwo in Nizza oder wo auch immer in Südfrankreich am Strand und genießt das Leben und lässt seinen Zwillingsbruder spielen, der keine Ahnung vom Fußball hat. So, und das war ja jetzt wieder so offensichtlich. Ich meine, der Junge, der hat gespielt, als wenn er Spielmacher und Außenstürmer in einem wäre, hat die Bälle an sich gezogen, hat sauber kombiniert, hat Spielwitz gezeigt wie ein Bekloppter und der hat plötzlich nach hinten gearbeitet. Also wie du es ja schon sagst, ne, es gab glaube ich 3 Situationen, wo er hinten auf der quasi im letzten Drittel eben halt in den Zweikämpfen drin war. Ne, also das ist es ist auf der einen Seite natürlich schön zu sehen, auf der anderen Seite ist es aber auch für mich immer hanebüchen, wenn man sich mal vorstellt, wie ein Profispieler, der ja wahrscheinlich schon gut verdient, der für 20 Millionen zu uns gewechselt ist, trotzdem so eine krasse Leistungsdiskrepanz haben muss. Also was muss da ein Trainer machen, um den so zu motivieren? Oder warum bekommt der, hat der manchmal Bock und manchmal eben halt nicht? Also das ist schon absurd. Aber trotzdem, es hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Diesen einen Pass auf Neuhaus in der zweiten Halbzeit, wo man locker hätte das 4-1 machen können. Das war zum Zungeschnalzen, also wirklich traumhaft.
Das und natürlich, und da können wir vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen in Richtung Spielverlauf. Borussia ist ja gut gestartet, genau das eigentlich, was wir letzte Woche auch gesagt haben, wird der Schlüssel sein. Am Ende schafft Borussia es dann wirklich das 1-0 zu machen und das war ja wirklich schon grandios gespielt. Am Ende in letzter Instanz ist es dann die Flanke von Player auf Kone, der sich im Zentrum durchsetzt. Klasse Flanke von Player aus dem Fußgelenk. Ja, einfach stark gespielt und dann steht es 1-0 für Borussia und ich finde, das war zu dem Zeitpunkt absolut der verdiente Lohn einer guten Anfangsphase, einer guten 20, 30 Minuten, die Borussia da in der ersten Halbzeit gespielt hat.
Ja, aber, und das muss man natürlich auch erwähnen, komischerweise hatte Augsburg, obwohl sie, wie gesagt, finde ich, wirklich bei weitem nicht auf dem Level waren, aber trotzdem hatten sie ja 2-3 brandgefährliche Situationen vorne drin. So die 2 Hahnkopfbälle und die eine Situation auch, ich glaube es war Vargas oder sowas, auf der Seite, wie er da fast durchgegangen ist. Und da muss man sagen, das ist halt immer wieder das Schlimme daran. Ne? Und wir erinnern uns ja gerne an das Hinspiel, wo Augsburg mit dem einzigen Torschuss das 1-0 gegen uns geschossen hat. Ne? Und wenn man sich das anguckt, wir hatten wirklich offensiv, waren wir deutlich verbessert. Wir waren insgesamt auch im Spiel stabil, wobei man immer sagen muss, also was mir bei den Augsburgern sehr gefallen hat, die haben einfach das Spiel sehr schön versucht zu zerstören. Also die waren vor allen Dingen immer sehr, sehr bissig und haben sich immer noch dazwischen geworfen und damit halt so viele Ballstaffetten von uns auch wieder unterbunden. Und die waren im defensiven Mittelfeld. Also ich muss ja zugeben, ich bin ein sehr großer Dorsch-Fan. Wie der da wie ein Superfighter da, wie so ein Rambo in der Defensive von denen eigentlich gefühlt für 4 gespielt hat, das finde ich halt immer wieder sehr, sehr bemerkenswert. Und da waren die Augsburger ja nicht schlecht. Wir waren nur eigentlich, wie gesagt, wir waren qualitativ locker eine Klasse besser. Wir hätten es einfach nur, wir haben nur echt wieder mal das Tor nicht gemacht. Und da habe ich dann schon mir wieder Sorgen gemacht, weil dann kamen diese 1-2 hochgefährlichen Angriffe von denen und dann hätte das auch wieder, also das war wieder mal das Spiel auf das Messer schneide. Ne? Aber wir haben, wie du schon sagst, das richtige Tor, also das wichtige 1-0 gemacht, natürlich verdient und vor allen Dingen auch geil herausgespielt. Ne? Wobei, um ehrlich zu sein, ich weiß noch, in dem Angriff, als ich ihn live gesehen habe, war es für mich schon wieder der Moment, wo ich gedacht habe, so, das kann jetzt nicht wahr sein. Die spielen sich den Ball jetzt so lange drumherum um den 16er und keiner traut abzuziehen. Aber dann haben sie es trotzdem perfekt ausgespielt. Also es war alles gut. Und vor allen Dingen, dass ein Kone auch da in dem Moment dann in die Box reingeht und dann auch noch so schön frei steht und den dann auch auf den Kopf macht, Weltklasse. Also man muss wirklich sagen, auch Manu Kone, Wahnsinn, wie der Junge es geschafft hat, in so kurzer Zeit zum absoluten unangefochtenen Stammspieler in der Bundesligamannschaft zu werden.
Schon Wahnsinn. Und jetzt hat er auch seine Torjägerqualitäten endgültig für sie entdeckt. Also wenn der jetzt anfängt, auch hier jedes zweite Spiel ein Tor zu schießen, dann, ja, dann weiß ich schon nicht mehr, wie lange wir den überhaupt noch halten können. Das ist der absolute Wahnsinn. Muss man einfach so sagen, der spielt vollkommen druckbefreit. Das ist einfach gut und einfach gut, ihm zuzuschauen. Du hast es natürlich jetzt auch schon angesprochen. Ich fand dann gerade nach dem 1-0 in der ersten Halbzeit, hat Borussia sich so ein bisschen zurückgezogen. Da wurden ein paar Schwächen offensichtlich. Ich fand auch vorher, du hast es gesagt, auch gerade über die rechte Seite, es war immer wieder Framberger, der dann auch mit aufgerückt ist, der über die rechte Seite Druck gemacht hat. Da hat Augsburg es stark ausgenutzt, dass sie auf der Außenbahn eine Überzahl schaffen konnten mit zwei Spielern. Und ich finde, da muss man mal so ein bisschen über Nico Elvedi sprechen. Also Nico Elvedi natürlich eigentlich so weitestgehend ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber was Matthias Ginter auf der anderen Seite in dieser Dreierkette einfach besser macht, ist dieses Rausgehen. Wenn Matthias Ginter sieht, dass Stevie Leiner auf seiner rechten Seite vorne ins Pressing geht und irgendwo den gegnerischen Torwart anläuft, das macht Rami Benzebaini auf der anderen Seite auch, dann weicht Matthias Ginter schon auf die rechte Seite auf und macht die rechte Seite dicht, sodass dann Friedrich und Elvedi das Zentrum dicht machen können. Und auf der anderen Seite fehlt mir das manchmal so ein bisschen. Da hängt Nico Elvedi manchmal ein bisschen zu sehr auf seiner Innenverteidigerposition und wartet ein bisschen zu lange, bis er die linke Seite dicht macht und hat vielleicht nicht das Vertrauen, dass wirklich Friedrich und Ginter hinter ihm dann auch die Mitte dicht machen. Das funktioniert manchmal aus meiner Sicht in der einen oder anderen Situation einfach nicht so gut. Und da haben manchmal unsere Gegner dann auch den entscheidenden Vorteil und können eine Flanke bringen. Die Augsburger sind da viel, viel zu oft in die Situation gekommen, dass sie frei flanken konnten. Und ja, so ein hoher Ball in die Mitte ist natürlich immer irgendwie ein 50-50-Ball, wer am Ende drankommt. Und ja, in dem Fall waren es dann ein, zwei Mal die Augsburger, die sich im Kopfballduell dann auch durchgesetzt haben. Dank Jan Sommer und naja, nicht dem absoluten Kopfballungeheuer, das da vorne drin stand bei den Augsburgern, auch wenn André Hahn das gut gemacht hat, stand es dann oder ist dann eben kein Tor daraus entstanden. Ja, wie hast du das gesehen? Würdest du sagen, was können wir da besser machen? Was kann die Hintermannschaft da vielleicht besser machen, das in Zukunft zu verhindern?
Also ich bin weiterhin nicht der Meinung, dass die Dreierkette, also die ist einfach noch nicht sattelfest, noch überhaupt nicht. Und ich finde, um ehrlich zu sein, das war bei weitem das schwächste Spiel von Friedrich bisher, seit ich ihn gesehen habe. Klar, er hatte vorher die Schnitzer, wenn es dann einen Elfmeter gab, aber das war aus meiner Sicht jetzt nicht krass ihm zu Schuld zu, also da war eben nicht die, konnte ihm jetzt nicht direkt die Schuld für geben, aber ich fand es jetzt am Samstag wirklich sehr, sehr auffällig, wie oft er vollkommen weit weg vom Gegenspieler stand, wie er gar nicht hinterherkam. Das haben wir auch an den Gegentoren in beiden Fällen gesehen. Das finde ich so. Wir sind da irgendwie gerade in dieser Dreierkette nicht so ganz Fisch und Fleisch. Ne? Also ich finde ja, Ginter ist taktisch definitiv viel besser eingespielt mit Stevie, auf jeden Fall. Und ja, man sieht bei Nico, dass er da mit Rami noch bei weitem nicht so weit ist. So, aber auf der anderen Seite tun mir die drei in sich eben halt auch, da passiert einfach, da sind zu viele Situationen, wo die Bälle einfach echt quer durchgehen und nichts dazwischen kommt. Und das ist halt schon bei so einer Mannschaft wie Augsburg, kann man das vielleicht noch gerade so übertünchen, aber trotzdem haben wir zwei Gegentore bekommen am Ende. Und wie gesagt, wir wollen uns nicht überlegen, was da unter Umständen nächste Woche, also jetzt am Sonntag auf uns zukommt.
Ja, vielleicht muss man da aber auch drüber sprechen, ohne da jetzt dann nur die drei Innenverteidiger oder die Innenverteidiger zu beschuldigen. Vielleicht muss man da auch drüber sprechen, dass wir jetzt hier zwei Spiele ohne, wie Adi Hütter es sagt, echten Sechser oder klaren Absolut. Sechser gespielt haben. Das macht auch enorm viel aus. Wir haben oft die Situation, dass ein Kone und ein Neuhaus teilweise mal beide ins Pressing gehen und da entstehen natürlich enorme Lücken hinten. Auch das haben die Augsburger dann immer wieder ausgenutzt. Manchmal manchmal war es Jonas Hofmann, der dann versucht hat, die Lücken wieder zu stopfen hinten. Manchmal ist Player dann eben mitgegangen. Also da waren sie schon als Mannschaft relativ wachsam. Nichtsdestotrotz ist das natürlich vielleicht ein bisschen was anderes, wenn da ein Christoph Kramer steht, der da auf der Position im zentralen Mittelfeld einfach nochmal eine Bank ist.
Ja, genau, also die Abstände stimmen da einfach nicht, ne? Manchmal. Also das merkt man, und man merkt es vor allen Dingen bei Kone und bei Neuhaus, ja. Da ist dann einfach, also die Innenverteidigung ist zu oft in der Situation, wo sie in hardcore gefährlichen 1-1 Situationen rein müssen. Und das ist halt dann sehr, sehr kritisch. Wobei aber generell aus meiner Sicht, da stimmen einfach die Abstände noch immer nicht. Und das ist halt etwas, was natürlich bei so einer hochbesetzten und gut besetzten Truppe eigentlich nicht gut ist und auch, naja, also wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, es gibt so ein paar Themen, die in dieser Mannschaft einfach, wo ich mir immer, ich als Laie sage, das müsste eigentlich besser trainierbar sein. Vor allen Dingen, wenn ich mir die Standards angucke, auch unser gesamtes Verhalten bei Standards, also bei gegnerischen Standards und bei eigenen Standards, genauso eben halt wie im Defensivverbund. Das ist das, also ich meine, heute haben wir nehmen ja heute am Montag auf, an Valentinstag, und wir wissen alle, am Valentinstag ist damals Lucien Favre zu uns gekommen. Und ich finde immer, es gab nie etwas beeindruckenderes, als wie er sich um diese defensive Kompaktheit im Taktischen konzentriert hat und das in eine Mannschaft innerhalb von wenigen Spielen eingebläut hat. Und das ist etwas, wo ich bisher sagen muss, auch immer wieder, da fehlt mir bei Hütter immer noch so auch das der Beleg dafür, dass er dazu in der Lage ist. Da wundern mich so manche Sachen einfach schon.
Steht natürlich vielleicht auch ein bisschen im Konflikt mit dem vielen Ballbesitz, den Borussia hat. Also die defensive Kompaktheit und viel Ballbesitz und viel Dominanz. Das zusammenzubringen ist natürlich die ganz große Kunst. Das haben auch die Bayern am Wochenende mal wieder spüren müssen, dass Dominanz und Kompaktheit hinten nur schwer zusammenzubringen sind. Wer das schafft, der ist ganz vorne mit dabei. Das ist dann die letzte Entwicklungsstufe, die man noch nehmen kann. Ich denke auch, wir haben da auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, und ich glaube und ich bin auch davon überzeugt, dass natürlich das auch immer weiter und weiter trainiert wird, analysiert wird, und ich meine, wenn wir mal an Spiele wie gegen Freiburg zurückdenken, da sah das dann schon ein bisschen anders aus, das muss man auch sagen. Gut, Freiburg haken wir mal jetzt ab. Aber wir haben jetzt, Borussia geht mit der 1-0-Führung dann in die Pause, trotz gleicher Probleme, aber auch wieder trotz, auch mit einer ansprechenden Leistung. Auch das muss man sagen, gerade nach vorne sah das oft ganz gut aus. Die Einstellung, die stimmte wieder mal. Das muss man ja jetzt auch schon sagen. In diesem Jahr kann man der Mannschaft eher wenig vorwerfen. Da ist eigentlich nur Hannover der ganz große Ausreißer, wo man das Gefühl hatte, das passt jetzt hier gerade nicht ganz zusammen. Ansonsten passte die Einstellung eigentlich immer in den Spielen, und das war auch jetzt wieder so. Und dann kommst du aus der Pause raus und machst direkt im ersten Angriff das 2-0. Das ist natürlich eigentlich perfekte Situation, wo du sagst, so, jetzt darfst du eigentlich nicht mehr in die Situation kommen, dass du am Ende zittern musst.
Ja, absolut. Also erstmal das 2-0 auch wieder klasse, ne? Also Kone, der da halt an der Außenlinie diese Weiterleitung macht auf Bensebaini, der in den Pressschlag reinkommt, den gewinnt und dann den Ball noch von der Linie kratzt und dann perfekt in den Rückraum spielt. Und da haben wir halt mit Jonas Hofmann den einzigen Spieler in unserer Mannschaft aktuell, der in der Lage ist, aus solchen Bällen einfach immer die eiskalt reinzumachen. Ne? Also da, wir hatten ja eine ähnliche Situation in der ersten Halbzeit mit Hofmann, der abgelegt hat auf Neuhaus, der den nicht reingemacht hat. Aber hier Hofmann eiskalt reingemacht, sauber, super gut. Genau, ne, wie du sagst, normalerweise ist das jetzt der Moment, wo du sagst so, wow, jetzt haben wir die sicher, jetzt halten wir die schön vom Strafraum weg und kontern die noch ein bisschen fertig. Und dann ist das ein entspannter Samstagnachmittag. Leider ist genau das Gegenteil passiert, ne? Also das muss man ja wirklich sagen. Also das war zwar offensiv weiterhin alles immer noch sehr, sehr schön, muss man sagen. Da waren schöne, viele Kombinationen und immer wieder ganz gute Situationen. Aber die Augsburger kommen dann ja wirklich wie aus dem Nichts heraus zum 2-1. Und die Situation zum 2:1 war ja auch wirklich, wo man sich ja nur gefragt hat, was ist jetzt hier los? Wie kann so etwas passieren?
Ich würde jetzt vielleicht noch mal ganz kurz auf deine Kompaktheit zurückkommen, weil eigentlich war ja so ein bisschen das der Fall. Borussia macht das 2-0 und ja, die ganz große Dominanz war dann erstmal nach dem 2-0 weg. Man hat sich dann so ein bisschen gedacht, okay, jetzt versuchen wir es kompakt hinten. Jetzt sollen die Augsburger mal kommen und lass uns mal kontern. Und das mit dem, lass den Gegner mal kommen und wir kontern, das klappt bei Borussia ja irgendwie schon seit gefühlt 3 Jahren nicht mehr. Also jedes Mal, wenn du weißt, bei Borussia stehen 7 Leute im eigenen Hälfte, dann weißt du, es wird gefährlich, aber nicht vorm gegnerischen Tor, sondern vorm eigenen. Und genau so in der Phase, man hatte das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, dass Borussia so ein bisschen die Spielkontrolle an Augsburg abgibt, Augsburg machen lässt, aber Augsburg auch damit von Minute zu Minute weiter aufgebaut hat. Und das gipfelte dann eben in diesem 2-1, wo auf einmal Jago, ja, der Ball kommt irgendwie durch. Klar, den hätte man vorher 3-mal klären können, aber irgendwie kommt er dann halt durch. Und irgendwie steht Jago dann am hinteren Pfosten, völlig einsam und verlassen und vergessen von allen, die da mal irgendwo in der Nähe waren.
Ja, also wie gesagt, ne, es war halt einfach wirklich dieses Tor, war absolut symptomatisch. Die gesamte Abwehr, der gesamte Abwehrverbund war in allen Situationen einfach eine halbe Sekunde zu spät. So, ne, also vorher die Situation, die zur Flanke dann geführt hat, hätte man locker schon stoppen können. Also es war, glaube ich, Ginter, der da im Zweikampf war, am Strafraum. Dann kann Hahn diese Flanke machen. Vargas macht eine absolut geniale Weiterleitung. Also die war brillant. Sie hat mich vor allen Dingen ein bisschen an, wurde ja im Vorfeld des Spiels noch Lars Stindl gezeigt mit seinem Weltklasse-Tor damals gegen Augsburg, wo er den Ball so mit der aus dem Schwung heraus so über den Gegner gelegt hat und dann reingehauen hat. So eine ähnliche Situation war das ja auch hier von Vargas, der einfach den Ball wunderschön in der Luft einfach weitergeleitet hat und damit eine ganz andere Spielsituation eröffnet hat. Aber auch da wieder kommen wir in allen Situationen zu spät und dann mit einem relativ einfachen Schuss sind wir dann geschlagen. Und das ist halt einfach ultra ärgerlich gewesen, weil man direkt gemerkt hat, so nach dem Motto, what the fuck, also wie kann das jetzt passieren? Das war jetzt eigentlich überhaupt nicht unsere Situation. Ne? Und ja. Aber dann haben wir zum Glück ja, also aus meiner Sicht schon stark geantwortet, ne? Also dann war ja auch da wieder die Reaktion, da war super. Wir haben wieder aktiv nach vorne gespielt. Wir haben versucht, wieder das Heft in die Hand zu nehmen. Wir hatten eine Chance nach der anderen dann gefühlt. Dann kam ja auch konsequenterweise zum Glück dann relativ zügig ja auch das 3:1, was ja auch wiederum brillant herausgespielt war, oder?
Auf jeden Fall. Und genau das wäre auch ein Thema gewesen, was ich ansprechen wollen würde. Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen für diese Reaktion auf das 2-1. Es gibt Mannschaften, die wären da erstmal in sich zusammengefallen. Dann wäre dieses Momentum komplett gekippt und komplett auf die Seite der Augsburger gewandert. Dann kriegst du noch das 2-2. Aber, und das war für mich die Leistung des Spieltages, Borussia hat wieder dann, wie du sagst, das Heft des Handels in die Hand genommen und hat einfach wieder aktiv Fußball gespielt und Augsburg wieder hinten beschäftigt. Haben folgerichtig das 3-1 gemacht und ja, mit diesem 3-1 hatte ich dann auch wirklich das Gefühl, dass wir damit dann wirklich in eine gute. Ich war dann eigentlich entspannt, auch wenn man dann natürlich weiß, ja, lass die Augsburger hier mal noch das 3-2 machen, was ja dann am Ende auch gefallen ist, aber trotzdem war ich eigentlich relativ entspannt vorm Fernseher und dachte, gut, dieses 3-1, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Davon war ich auf jeden Fall überzeugt in dem Moment und war da erstmal begeistert und beeindruckt von der Mannschaft, wie sie da auf diesen Rückschlag, auf dieses 2-1 reagiert hat.
Ja, so und also hundertprozentig, ne? Und wir hätten eigentlich auch von der Qualität her und auch von den Chancen her hätten wir Augsburg locker 5-1 aus dem Park schießen müssen. So, ne? Wir haben ein traumhaftes, also auch nochmal dieses 3-1, das wirklich in seiner gesamten Komposition wirklich einfach traumhaft war. Ne? Also perfekter kann man sich einen Gegner nicht zurechtlegen. Da war alles dabei. Diese Vertikalpässe, das muss man mal sagen, zum Beispiel, das würde ich sagen, ist so für mich so die Qualität, die wir endlich wieder zurückgewonnen haben, die wir ja unter Rose komplett verloren haben irgendwann, die haben wir jetzt endlich wieder zurück. Dieses viel vertikalere Spielen, dieses in der Situation den Ball wieder verlagern, darüber wieder den Gegner wegzulocken und dann den Ball wieder direkt zurück vertikal hauen und damit einfach die offenen Räume eben halt zu nutzen. So, und das liegt natürlich, finde ich, auch sehr, sehr stark daran, auf der einen Seite, dass wir ein Jonas Hofmann wieder da ist, dass auf der anderen Seite ein Player jetzt wieder fit ist. Auf der anderen Seite haben wir einen Breel Embolo, der einfach, und das ist halt auch nochmal glasklar geworden, einfach kein Torjäger ist. Also wir sagen es ja jedes Mal, aber wie hat Seitenwahl so schön am Wochenende geschrieben auf Twitter, wir haben einen Übungsleiter, der versucht weiterhin aus Breel Embolo André Silva zu machen und stellt nicht fest, dass das irgendwie nicht möglich ist. Das ist halt schon bitter gewesen, wie er da die Chance auch vor dem Torwart auch teilweise ja nicht genutzt hat oder eben halt auch gar nicht mehr in die Situation gekommen ist. Ne?
Ja, was mich bei Breel Embolo manchmal so ratlos zurücklässt, ist dann in einigen Situationen, oder ich frage mich manchmal, was ist eigentlich seine beste Position? So, wo kannst du ihn eigentlich am allerbesten aufstellen? Also, weil dass er ein hervorragender Spieler ist, ist unbestritten. Und auch was er für die Mannschaft leistet, ist auch unbestritten. Aber er ist irgendwie kein Stürmer, er ist irgendwie aber auch kein Zehner, er ist irgendwie aber auch kein Außenbahnspieler, Innenverteidiger ist er auch nicht und Sechser ist er auch nicht. Also Breel Embolo ist eigentlich ein eigener Spielertyp, für den du eine ganz eigene Position erfinden müsstest, um ihn optimal in Szene zu setzen. Qualität unbestritten und Wert für die Mannschaft unbestritten, aber irgendwie hat man auch immer das Gefühl, er nimmt einem anderen einen Platz weg, egal wo er steht, der mit anderen Qualitäten auf der Position glänzen könnte. Ich bin irgendwie nicht so ganz sicher. Vielleicht wäre es super, wenn wir so einen richtig geilen Joker hätten, so einen Nils Petersen, den man dann in der 65. Minute bringen könnte, wenn Breel Embolo die gegnerische Abwehr müde gelaufen hat und die nicht mehr können. Und wenn wir dann noch jemanden hätten, der dann als Joker reinkommt und vorne eiskalt die Dinger wegmacht, vielleicht wäre genau das, was wir eigentlich bräuchten.
Ich glaube ja immer, dass Breel Embolo eigentlich für ein System richtig wäre, wo du zwei Stürmer hast. Also dieses klassische, einfache Zwei-Stürmer-Prinzip. Da ist er ein super zweiter Stürmer, weil er einfach unfassbar geil die Abwehr beschäftigt, mit seiner Geschwindigkeit einfach enorm viel Assets hat, in seinem Spielwitz ja brillant ist. So. Und wenn du daneben jetzt einen richtigen Knipser hättest, so, ne, dann glaube ich, wäre relativ klar, wo er spielen kann. Ne? Also, aber eben halt, das ist halt sein großes Problem. Und dieses, wie gesagt, wenn wir jetzt in eine Situation kommen, wo eben halt ein Lasso, ein Jonas Hofmann und eben halt dazu idealerweise auch noch eben halt ein Lars Stindl auch wieder zurück, zum Beispiel zurück, und die da drumherum die Tore machen, dann hat er ja seinen Platz verdient. Dann ist es ja alles in Ordnung. Aber eben halt, wie gesagt.
Ja, so ein bisschen wie Mike Hanke damals. Die Rolle von Breel Embolo dann im Zweiersturm. Ja, klar, absolut. Wir haben dann 3-1 geführt. Man hatte das Gefühl, Borussia hat alles im Griff. Augsburg tauscht dann einmal nochmal die komplette Offensive aus, wo ich auch mir gedacht habe, ja, irgendwie auch Respekt, der FC Augsburg tauscht hier einmal die Offensive komplett aus. Und trotzdem stehen da Leute wie Pepi, für den sie 16 Millionen bezahlt haben, Finn Bogason, Sekiri auf dem Platz. Und du denkst, ja, das ist eigentlich schon stark, dass ein FC Augsburg da auch in der Breite wirklich einmal die vordere Reihe komplett durchtauschen kann. Und trotzdem hast du das Gefühl, da steht noch Qualität auf dem Platz, die jederzeit ein Tor schießen kann. Vor allem Alfred Finn Bogason, ich habe es mal überprüft, gefühlt hat er schon 17 Tore gegen Borussia geschossen. Tatsächlich ist es so, dass er 5 seiner 37 Bundesliga-Tore gegen Borussia erzielt hat. Doch schon eine beachtliche Quote gegen Borussia. Immer mal wieder getroffen und so war es ja dann auch jetzt, Gott sei Dank, muss man ja sagen, noch nicht in der 85. Minute, weil dann wäre das ganz große Zittern losgegangen, sondern erst in der 93., wo Borussia dann nicht mehr allzu viel Zeit auf der Uhr hatte, die sie über die Bühne bringen mussten.
Ja, ich meine, man hat es ja gesehen, ne? Als dann das 3-2 gefallen war, wie Luca Netz diesen bescheuerten Fehlpass da dann im Mittelfeld gespielt hat direkt in die Arme von oder in die Füße von Augsburg. Da hat man ja gemerkt, wie der gesamte Park einmal kurz Herzattacke hatte, weil man dachte so, ey, jetzt ein doofer Angriff und dann drehen die hier vollkommen am Rad. Aber nein, ist ja zum Glück nichts passiert. Aber trotz alledem, man muss ganz klar sagen, also das ist es ja halt einfach. Diese Mannschaft bringt sich ständig um ihre Möglichkeiten, ne? Und um das, was sie sich eigentlich verdient hat über den Tag. Das wäre normalerweise ein 3:1 gegen Augsburg mit der Leistung. Da hätten wir alle gesagt, geil, ein 4:1, 5:1 wäre wahrscheinlich sogar schon wieder schlecht gewesen, weil dann wären die wieder gegen Dortmund angelaufen, als wenn sie jetzt Champions League spielen. Aber 3:1 gegen Augsburg wäre ein super Statement gewesen im Abstiegskampf gegen einen direkten Abstiegskampf-Konkurrenten. Genauso musst du spielen, es sind 3 Punkte, davor der eine Punkt gegen Bielefeld, alles ist gut. So passiert natürlich genau das Gefährliche jetzt wieder, ne? Die Mannschaft wackelt plötzlich wieder auf den letzten Metern. So, am Ende sind auch alle irgendwie ein bisschen pisst über dieses Ergebnis, weil es eigentlich nicht die Qualität des Spiels wiedergegeben hat und die Verläufe des Spiels wiedergegeben hat. Aber jetzt stehen wir da wieder. Und jetzt ist natürlich bei allen wieder ein großes Fragezeichen. Was heißt dieser Sieg? Und das muss ich selber sagen, das ist bei mir nicht anders, weil wenn ich jetzt auf das Spiel gucke, jetzt nächste Woche gegen Dortmund, dann muss uns allen bewusst sein, da wird von der Mannschaft wahrscheinlich alles abverlangt werden.
Auf jeden Fall. Am Ende fahren wir aber mit diesen 3 Punkten erstmal nach Dortmund. Das ist erstmal schon mal ein gutes Gefühl. Und ja, dieses gute Gefühl hatte natürlich auch Dobby. Und wir hören uns jetzt noch mal kurz an, was Dobby zu dem Spiel zu sagen hatte.
Ein ganz, ganz, ganz wichtige 3 Punkte, ganz wichtiger Sieg zur, ja, ich bleib dabei, zur Mission Klassenerhalt und gegen einen direkten Konkurrenten. Wir haben gekämpft. Beeindruckend auch, wie ein Alessandro Player auf einmal von vorne bis nach hinten sprintet. Ich glaube, das habe ich jetzt in den geführten 3 Jahren bei ihm noch überhaupt nicht gesehen oder 4 Jahre. Ganz ehrlich, ich bin überrascht, erleichtert und ich hoffe, dass wir jetzt auch nächste Woche dann in Dortmund nachlegen. Das wäre nämlich jetzt richtig wichtig, denn die sind auch nicht gerade unbezwingbar. Und ah, Stimmung, okay, 10.000 waren da, die haben gesungen, die haben gefeiert. Schade, dass nicht mehr da sein dürfen. Aber es ist schon, wie Knippi immer sagt, schon mal ein guter Weg in die richtige Richtung. Und ganz wichtiger Sieg, ganz wichtiger Sieg. Mir ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. In diesem Sinne, Boris, Fabi, ja auch dir, Kevin und alle Zuhörer vom Vossbruch, einen schönen Start in die Woche. Grüße, euer Dobby. Und nächste Woche, ihr wird ein Dreier in Dortmund geben. Wird ihr sehen. Ich sag's euch. Wir holen ein Dreier in Dortmund.
Ja, nächste Woche geht's nach Dortmund. In Dortmund traditionell immer schwierig. nicht nur wegen des Gegners. Ja, viele Ex-Borussen, mit Sicherheit nicht unser Lieblingsgegner. Dortmund momentan auch in einer ganz komischen Verfassung. Ich habe mir, wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, da scheint so ein bisschen, kriegt man das Gefühl, dass das Standardergebnis von Borussia Dortmund 4:3 ist ungefähr. Also sie sind immer für 2-3 Tore gut, sie schießen immer 2-3 Tore. Und das Einzige, was uns Hoffnung geben kann, ist, die sind auch immer mal gut dafür, hinten 3-4 zu kassieren. Und das ist genau das, wo Borussia da in dem Spiel ansetzen muss, Dortmund hinten auch zu beschäftigen, weil genau da werden sie anfällig sein. Und aus meiner Sicht ist das der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube nicht, dass Borussia es da schafft, 1:0 zu gewinnen in Dortmund, sondern ich glaube, es wird nur darüber gehen, Dortmund hinten zu beschäftigen und selber auch 2-4 Mal zum Torerfolg zu kommen. Dann ist was möglich.
Also aus meiner Sicht wird das ein Psychospiel, also so ein richtiges, so wie das Hinspiel ja auch schon, das war ja auch so ein Psychospiel, wo du ganz klar wusstest, hier kommen zwei Mannschaften aufeinander, die noch nicht sattelfest sind, die alle erstmal noch gucken, die beide erstmal noch gucken müssen, wo sie in dieser Saison so genau stehen. Und jetzt sind wir zwar mitten in der Saison, aber trotz alledem ist das so ein Spiel, wo das kann aus meiner Sicht in beide Richtungen voll und ganz gehen, ne? wenn Dortmund das Spielglück hat und relativ früh ein Tor schießt, dann kann das auch sein, dass die uns wirklich die Hütte vollballern, wenn die Bock haben. Auf der anderen Seite kann ich mir genauso gut vorstellen, wenn die eben halt das Matchglück gegen sich haben, dann haben wir auch eine echt gute Chance, die mal richtig zu ärgern. Und uns muss einfach bewusst sein, es ist jetzt schön, dass wir gegen Bielefeld einen Punkt geholt haben, 3 Punkte gegen Augsburg, das ist lebenswichtig, das sehen wir auch gerade bei den anderen Ergebnissen in der Liga. Aber wir müssen halt auch drumherum noch Punkte sammeln. So, und jetzt kommt Dortmund, danach kommt Wolfsburg. Und auch da heißt es aus meiner Sicht, wir müssen 3 Punkte aus diesen 2 Spielen rausholen. So. Am Ende ist mir egal wie.
Ja, zumindest, ich würde so weit gehen, aus meiner Sicht brauchen wir mal mindestens 4 Punkte aus den Spielen Dortmund, Wolfsburg, Stuttgart. Stuttgart ist im Moment so neben Hertha die Anti-Mannschaft der Stunde, muss man fast sagen. Das heißt, aus meiner Sicht, Dortmund auswärts, Stuttgart auswärts, Wolfsburg zu Hause, das sind Spiele, da müssen wir 4 Punkte holen. Wo und wie, würde ich auch sagen, egal, aber wichtig ist, dass wir da nach diesen 25 Spieltagen am Ende bei 30 Punkten stehen. Ich glaube, das wäre eine gute Basis, um damit in die letzten Spiele zu gehen. Da haben wir eine gute Ausgangssituation für den Klassenerhalt, um den am Ende dann auch zu schaffen. Und bei Borussia Dortmund die Punkte zu holen, es wird ein totales, aus meiner Sicht, das ist reine Lotterie. Das ist ein totales Glücksspiel, das kann in jede Richtung gehen. Du hast es gesagt. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Wie es halt so ist, man ist ja mittlerweile Dortmund einer der größten emotionalen Rivalen natürlich auch, die wir haben. Emotional natürlich deshalb ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ich glaube auch, dass das ein Spiel ist, wo man sich als Mannschaft, wenn wir das gewinnen, wo man nochmal wieder sich ein völlig neues Niveau an Selbstvertrauen holen kann und nochmal eine ganz neue Kraft freisetzen kann, auch für den Rest der Saison.
Also absolut, aber es wäre das Wichtigste überhaupt, wenn wir es schaffen sollten, mal endlich mal, und wie gesagt, da reden wir jetzt ja wirklich über die letzten 3 Jahre, das erste Mal es wieder schaffen, so 2, 3 Spiele am Stück zu gewinnen, wenn man sich einfach nur das nochmal vorstellen kann als Gladbach-Fan, dann wäre das ja schon mal etwas, ne? Und ich glaube, das ist halt so etwas, da müssen wir einfach gucken, wie wir da hinkommen. Und deshalb auch, ja, hundertprozentig. Was mich ja gerade ein bisschen positiv stimmt, sind halt eben halt ein paar Zeichen, die Mannschaft zeigt. Also ich finde es super, dass ein Rami Benzebaini nach dem Afrika-Cup, wo er mit seiner Mannschaft kläglich ausgeschieden ist, so schnell wieder jetzt in die Spur führt. So, ich glaube, am Ende muss man auch sagen, ist mir als Fußballfan von Borussia Mönchengladbach egoistisch vollkommen egal, ob das so ist, dass Rami Benzebaini sich jetzt gerade für Manchester United bewerben möchte, ob ein Thuram oder ein Player nächste Saison woanders spielen. Das ist mir vollkommen Latte, wo die Motivation gerade des Spielers herkommt, um gute Leistungen zu liefern. Aber ich erwarte von denen, dass die als Mannschaft auf dem Platz alles geben, um die Siege einzuheimen. Und ich glaube halt einfach, was da darüber hinaus mich jetzt auch noch positiv stimmt, ist einfach so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, aktuell dringt wenig von der Mannschaft nach draußen zur Presse. Wenn man sich mal anguckt, was jetzt die letzten Monate teilweise rausgekommen ist, dann sind wir jetzt durchaus ruhiger. Und an der Stelle, das hilft, glaube ich, auch, ne? Also wir machen jetzt gerade nicht den Eindruck, als wenn nach der gesamten Eberl-Sache jetzt der Laden voll und ganz in sich zusammenfällt. Ich glaube, die Suche von dem, was ich gerade wahrnehme, die läuft auf Hochtouren. Ich habe ja immer dazu plädiert, eben halt nicht zu schnell eine Entscheidung zu treffen, sondern eben halt sich Zeit zu lassen und zu gucken, wen man bekommen kann. Ich glaube, jetzt zeigt sich halt auch da ein bisschen dann der Vorteil, dass jetzt ein Sportdirektor, der sich den Verein jetzt anguckt und sieht, wie die Mannschaft reagiert hat nach so einer Situation, sich wesentlich komfortabler fühlt, dass er die nächste Saison auch in der ersten Liga mit der Mannschaft spielen kann und eben halt auch in einer guten, auch Möglichkeiten hat, dann auch aktiv zu werden, wenn eben halt entsprechende Transfers möglich sind. Das, was ich jetzt gerade so mitbekomme um den Verein herum dahingehend, ist halt einfach, dass es ganz lustig ist, wieder mal, dass die Bild-Zeitung ja wieder mal neue Namen ins Spiel bringt und sie als schon eigentlich sicher verkündet. Und also diesen Lauf, den die Bild-Zeitung bei Gladbach jetzt seit 12 Monaten hat, nämlich de facto alles falsch vorherzusehen, was auch nur ansatzweise passiert, das ist schon bemerkenswert. Das muss man immer wieder betonen. Also ich weiß nicht, wer da im Sportbereich arbeitet bei der Bild neben dem Christian Hornung, aber das, was da abgeliefert wird, à la Bonheur. Also die haben es jetzt schon wieder geschafft, mit Hubert Fournier jemanden reinzuschmeißen und als sicher darzustellen, wo jeder im Verein sagt, da ist nicht mal ansatzweise irgendetwas Glaubhaftes dran. Und ich habe ja mittlerweile das Gefühl, es wird gezielt vom Verein lanciert, damit man Ablenkungen auf dem Markt hat, damit man sich bei den Gesprächen, die stattfinden, und die finden gerade, glaube ich, wohl sehr, sehr intensiv statt, dass man die in Ruhe haben kann und sich da keiner Nebenkriegsschauplätze geben muss.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es ja von außen betrachtet absolut, kann ich dir da nur recht geben. Man merkt gerade richtig, Borussia bekommt Ruhe rein durch die sportlichen Leistungen, durch die Reaktion der Mannschaft. Und genau das ist ja das Gefühl, so ein bisschen beruhigendes Gefühl, das man als Fan gerade bekommt. Es ist irgendwie dann doch noch alles in Ordnung. Die Welt bricht nicht komplett über Borussia zusammen. Und das ist erstmal das gute Gefühl, mit dem man jetzt auf jeden Fall in diese Woche startet. Und wenn das so weitergeht, dann kann die Sportdirektorsuche von mir aus auch noch ein paar Wochen dauern. Da will ich dann auch gar nicht drauf drängen, dass wir da unbedingt morgen den Erstbesten präsentieren, sondern dann soll es wirklich der beste Kandidat am Ende werden, der sich dann auch wirklich mit voller Überzeugung für Borussia entscheidet.
Wie ist dein Blick auf die Stimmung im Stadion? Wie fandst du die?
Oh, ich habe es ja nur jetzt auch natürlich nur im Fernsehen gesehen, gehört, aber ich fand es schwach für, also
ja, ne?
Die 10, also nur 10.000 ist natürlich auch dann ein bisschen schwach, wobei man hatte schon durchaus mal andere Phasen jetzt natürlich in der Pandemie, wo ähnlich große Zuschauerzahlen, ähnlich große in Anführungsstrichen Zuschauerzahlen zugelassen waren. Und da hatte man im Fernsehen zumindest das Gefühl, dass die Stimmung doch eine etwas bessere war. Da muss ich sagen, am Samstag kam mir die Stimmung da tatsächlich echt schwach vor.
Ja, absolut. Also ich fand es auch echt krass, ne? Also es wirkte wirklich kaum, als wenn 10.000 Leute im Stadion wären. Also ein paar anderen Stadien, wenn man da reingehört hat, dachte man, man wäre vor fast ausverkauftem Haus. Im Borussia-Park wirkte das noch lange nicht so. Ich glaube, da müssen wir echt gucken, das sollte sich ändern. Wobei, man muss ja auch sagen, jetzt von dem, was gerade überall durchsickert, scheint es ja zu sein, dass wir jetzt doch noch, ich hatte es ja in unserer Runde auch einmal gewettet darauf, es wird jetzt relativ schnell wieder zu voller Kapazität übergehen. Also auf jeden Fall jetzt schon schrittweise eben halt hochfahren. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir bald, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hast du Super Bowl gestern gesehen?
Ich habe ja auch den Super Bowl gesehen. Ja, das ist der pure Wahnsinn. Volles, ausverkauftes Haus, ja. Niemand mit Maske. Ja. Und das zog sich ja über die letzten Wochen schon durch, auch den ganzen Januar, die gesamten Playoffs in der NFL. Komplett durchgespielt, vollem Haus, ohne kein Zuschauer mit Maske gesehen in den Stadien.
Genau.
Es ist einfach wie eine andere
auch
Welt.
Auch Barcelona, gestern Barcelona. Hier das Derby. Gegen Espanyol, das 2-2. Also wirklich, das ist eine Stimmung im Stadion, Wahnsinn.
England sowieso lange wieder komplett. Also es wird Zeit, es wird doch Zeit. Und ich bin auch davon überzeugt, dass gegen den VfL Wolfsburg dann in fast 14 Tagen mehr als 10.000 Zuschauer im Borussia-Park sind. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Erstmal heißt es jetzt für Borussia, das Spiel gegen Borussia Dortmund erfolgreich zu bestreiten. Dortmund am Donnerstag noch in der Euroleague gegen die Glasgow Rangers. Da hoffen wir mal, dass die Jungs der Glasgow Rangers ihrem Ruf alle Ehre machen und den Dortmundern einen ordentlichen Kampf liefern, ordentlich Körner lassen und dass Dortmund dann auch ein bisschen angezählt am Sonntag in das Spiel gegen die Borussia startet. Nächste Woche melden wir uns dann auf jeden Fall wieder. Nächste Woche dann wieder mit Kevin, ohne mich. Ich bin jetzt erstmal für 3 Wochen raus und melde mich dann nach dem Hertha-Spiel auch wieder. Aber ansonsten ab nächster Woche dann wieder Boris und Kevin für euch. Und Ja, ich bin sehr gespannt, werde natürlich verfolgen, was Borussia macht in den nächsten Wochen und hoffe, dass wir gegen Hertha schon nach dem Hertha-Spiel in 4 Wochen schon den ein oder anderen Punkt mehr feiern und bejubeln können.
Also Jupp Heynckes hätte früher gesagt, vor deinem Urlaub, so nach dem Motto, der Wagen ist frisch gewaschen und getankt. Also eigentlich perfekte Übergabe bei solchen Ergebnissen jetzt die letzten 2 Wochen. Sollte es hoffentlich ein entspannter 3-wöchiger Urlaub werden für dich, den du dir auch absolut verdient hast, nachdem wir ja alle, glaube ich, die letzten 2 Jahre genug gelitten haben in Sachen Urlaubplanung.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ansonsten, ja, hoffen natürlich auf die 3 Punkte gegen Dortmund. Wir hören uns bald und macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
Also, bis dann. Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.